über Übersetzen.
Hablar sobre la traducción.
Herzlich willkommen zur 45. Folge von Überübersetzen. Die Folge ist diesmal ein bisschen anders, weil sie ist live auf der Leipziger Buchmesse entstanden. Wir sind nämlich vom Übersetzerzentrum eingeladen worden und durften dort über Wege in eine diversere Übersetzungswelt sprechen. Vielen Dank für die Unterstützung und vielen Dank für die Einladung an das gesamte Übersetzerzentrum. Es war wirklich toll. Ja, und was auch schön war, ist, dass das Übersetzerzentrum dazu Dela Yassim eingeladen hat, mit der ich diesen Podcast machen durfte. Dela hat allgemeine Rhetorik und Anglistik studiert, erst als Werbetexterin gearbeitet und ist dann Übersetzerin geworden. Sie hat am Hieronymus-Programm teilgenommen, der Vice Versa Übersetzungswerkstatt, das Stipendium der Frankfurter Buchmesse bekommen, ein Arbeitsstipendium vom Deutschen Übersetzerfonds und ist Redaktionsmitglied der Verbandszeitschrift des VDÜ. Außerdem moderiert sie und hat das Festival Café Ü im Literaturhaus Freiburg mitkuratiert und mit ihrem Schreibkollektiv Kein weißes Blatt veranstaltet sie in Freiburg regelmäßig Open-Mic-Nächte für BIPOC. Herzlich willkommen, Dela. Du hast schon einige Bücher übersetzt. Du hast queere Romane von Claire Linden übersetzt, historische Liebesromane, Gedichte, ganz tolle. Und ich finde beeindruckend, wie viel du schon gemacht hast. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil du hast vor 2 Jahren angefangen. Du bist aus meiner Perspektive noch sehr jung, also bist auch noch sehr jung. Wirklich, ich glaube, du bist eine Anpackerin. Aber erzähl doch mal, wie ist dazu gekommen? Wie bist du dahin gekommen, dass du Übersetzerin werden willst?
Ja, also ich glaube, es macht einen Unterschied, ob ich die Geschichte so vorwärts oder rückwärts erzähle. Also vorwärts erzählt war es ganz einfach. Ich wollte nicht mehr Werbetexten und habe mich so umgeschaut, was es in Freiburg gibt für Kulturorte, an denen ich irgendwie arbeiten könnte als Veranstaltungsorganisatorin oder sowas. Und habe mir so die Stellenanzeigen angeschaut und so und bin dann aufs Literaturhaus Freiburg gestoßen und wollte eigentlich ja mir die Stelle zur, ich weiß es gar nicht, Programmleiterin oder sowas da anschauen und habe dann aber gesehen, dass die eine Übersetzungswerkstatt dort haben, wo man einfach vorbeischauen kann. Und dann habe ich das gemacht und ich fand es total cool und habe gedacht, wieso versuche ich es nicht mal, und habe dann Geld gespart und ja, ein halbes Jahr lang versucht, meinen ersten Auftrag zu angeln. Aber rückwärts erzählt war Übersetzen natürlich schon immer ein Thema in meinem Leben, weil ich ja zweisprachig aufgewachsen bin mit Deutsch und Arabisch. Und ja, schon immer seit meiner Kindheit in Situationen war, wo man irgendwie konfrontiert ist mit, ich muss irgendwas für meine Eltern übersetzen oder ich muss irgendwie meine Kultur an sich übersetzen, irgendwelchen Lehrern und Mitschülern und sowas. Und auch im Studium habe ich mich eigentlich schon total fürs Übersetzen interessiert und habe auch meine Bachelorarbeit über eine Übersetzung von einer Rede geschrieben. Also irgendwie so in Retrospektive war Übersetzen schon immer Thema. Okay. Aber genau. Ja,
es ist schon in dir drin gewesen.
Irgendwie schon, ja.
Ja, super. Ja. Ja, genau. Deine Eltern sind aus Bagdad. Du bist hier geboren. Ne? Mhm. Dein Vater hat Architektur studiert. Deine Mutter war Lehrerin. Ihr hattet es schwer in eurer Familie, weil deren Berufsabschlüsse nicht anerkannt worden sind. Und ja, ihr seid in finanzieller Not groß geworden. Du bist als Hartz-IV-Kind groß geworden.
Genau.
Mhm. Und hattest es also mit mehrfacher Diskriminierung zu tun im Prinzip. Also deine Eltern hatten nach Bourdieu, wir reden ja über Zugänge, das kulturelle Kapital, wie Bourdieu das nennt, hatten deine Eltern. Es wurde nur in Deutschland überhaupt nicht anerkannt. Das heißt, dadurch war euer sozialer Status dann nicht mehr gefestigt. Und ja, das ist wahrscheinlich was, was dich geprägt hat. Aber du hast dir trotzdem diesen Wunsch erfüllt, weil man sonst gerne sagt, naja, wenn man so finanziell in Not ist, macht man das dann. Taha Karosch, die hat geschrieben, wer begibt sich freiwillig in existenzielle Not, wenn er damit aufgewachsen ist und davor geflüchtet ist? Also da habe ich mich so gefragt, hattest du da davor Angst oder wie war das für dich? Weil man weiß, wenn man literarische Übersetzerin wird, damit wird man nicht reich. Werbetexterin, da hättest du ein festes, klares Gehalt gehabt. Hat dich das beeinflusst?
Ich finde diese Frage nach der Angst total interessant, weil ich bin ja die Einzige, die das irgendwie gefragt wird. Also meine weißen Kolleginnen werden ja nicht gefragt, ob sie Angst haben, in den Literaturbetrieb irgendwie einzutreten. Aha. Und generell finde ich das irgendwie spannend, weil ich würde jetzt mal aus meiner persönlichen so Erfahrung und Beobachtung sagen, Leute, die irgendwie sich durchkämpfen mussten, in Anführungsstrichen, haben viel weniger Angst, weil sie ja irgendwie schon die existenzielle Not irgendwie gewohnt sind. Also wenn ich mich zurückerinnere, 2021, als ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich mich selbstständig machen will, da erinnere ich mich eher an Wut. Also ich hatte eher Wut, dass ich keine Zugänge bekommen habe, dass es irgendwie nicht so einladend ist, wie ich vielleicht gedacht hätte, dass der Literaturbetrieb ist. Also ich hatte eher Wut und ich beobachte eher die Angst bei weißen KollegInnen, die irgendwie etabliert sind und sowas, die irgendwie Angst haben, dass denen irgendwie der Status vielleicht weggenommen wird oder sowas, dadurch, dass man Strukturen verändert und Strukturen aufbricht und sowas. Also ich finde, ich habe es überhaupt nicht mit Angst zu tun gehabt. Natürlich hatte ich es aber trotzdem dadurch nicht leicht. Also natürlich hatte ich dadurch trotzdem ganz viele Hürden und Hindernisse. Aber ja, ich würde eher sagen, es war Wut als Angst. Und Wut kann man ja auch im Übrigen benutzen, um Dinge zu verändern. Angst ist ja lähmend, aber Wut kann ja auch irgendwie Antrieb sein, um irgendwas zu verändern.
Ja, auf jeden Fall. Also den hast du ja offensichtlich auch. Du hast ja schon wahnsinnig viel auf die Beine gestellt. Ja, das finde ich spannend, dass man sozusagen freier, also es wäre ja dann sowas, du fühlst dich frei, weil du das kennst du schon, da kann dich jetzt irgendwie eine schlechte Entlohnung von einer literarischen Übersetzerin nicht besonders schocken. Du sagst, du hast eine Wut empfunden, weil das nicht so einladend war, wie du dir gedacht hast. Aber wieso hast du es so empfunden als nicht einladend? Erzähl mal.
Ja, da könnte ich jetzt sehr lange erzählen. Also, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal, also man muss ja so ganz grundsätzlich anfangen. Sind diese Räume irgendwie einladend oder so? Wer kuratiert diese Räume? Wer schreibt irgendwie Veranstaltungstexte? Wie sind die geschrieben? Was für eine Sprache ist da irgendwie zu finden? Wer spricht diese Sprache? Und wer kuratiert die Wege, wer überlegt sich, wer irgendwas moderiert oder wer irgendwie mit wem ins Gespräch kommt. Und es beginnt ja schon bei Literaturhäusern und so und generell bei Literaturinstitutionen oder an der Uni oder so. Also da fängt es ja schon an, dass man irgendwie das Gefühl hat, Literatur ist irgendwie nur was für Leute, die da irgendwie reingeboren wurden oder so. Und dann ganz speziell im Übersetzungsbetrieb ist man natürlich mit Stipendien und sowas konfrontiert, mit Stipendien, die irgendwie nicht mit der eigenen Lebensrealität so vereinbar sind, die irgendwie nicht so einladend sind für Leute, die nebenbei noch einen Vollzeitjob oder sowas machen müssen. Ja, war so der Eindruck, wenn man irgendwie anfängt, dass man sich sehr viel so anpassen muss und dass man erstmal ganz schön viel so Wissen, was man irgendwie nicht weiß, wo man das herbekommt, irgendwo herbekommen muss, um zu verstehen, wie man in diesen Räumen sich navigieren kann, mit wem man irgendwie reden kann. Und wie man sich auf Dinge bewirbt und so. Also, ja, es sind ganz schön viele Hürden.
Also, ganz schön viele sind ganz schön viele Hürden, die kenne ich auch. Also diese Hürden sind am Anfang schon da. Das ist auch, wenn man es jetzt nach Bourdieu nimmt, da gibt es ein gewisses soziales Kapital, was man einfach nicht parat hat, weil man da nicht reingeboren ist. Entweder bei dir hat sich der kulturelle Kontext geändert oder bei mir, da ist es einfach nicht da. Das heißt, man hat so das Gefühl, man rennt ein bisschen mit Verzögerung hinterher und versucht, sich diese Räume zu erschließen. Ist dir das auch so gegangen? Manchmal finde ich das schwierig, weil wenn man das dann thematisiert und sagt, die Räume sind geschlossen, bestimmte Menschen kuratieren literarische Veranstaltungen und ich fühle mich da ausgeschlossen, dass dann oft einem gesagt wird, nee, das ist aber nicht so. Also es ist eigentlich alles sehr offen und wir haben alle Informationen zugänglich. Ich fand das manchmal, das ist ein bisschen verletzend oder nicht besonders hilfreich.
Ja, um verletzend geht es eigentlich nicht. Es geht darum, dass man, also so auf bestimmte Fragen kommt man halt auch gar nicht. Also ich weiß nicht, ich kann so Beispiele erzählen, wie letztes Jahr von der Frankfurter Buchmesse, da wollte ich eigentlich nicht hinfahren, weil ich dachte, ich kenne ja gar keinen Lektor, was soll ich denn hier eigentlich machen? Und erst durch das Gespräch mit einer Kollegin, die mir sagte so, nee, so läuft es nicht. Du schreibst LektorInnen an, denen du nicht irgendwas anbieten willst oder mit denen du nicht sowieso schon irgendeinen Auftrag am Laufen hast und vielleicht wollen die sich trotzdem mit dir treffen und ich wäre gar nicht darauf gekommen, auf solche Sachen. Also es gibt ganz viele Informationen, auf die komme ich gar nicht, überhaupt danach zu fragen, weil ich ja gar nicht weiß, dass ich das hätte machen sollen oder so. Und an der Stelle kann man gleich den ersten Appell an KollegInnen senden, dass sie von alleine vielleicht sich überlegen sollen, was könnten NachwuchsübersetzerInnen vielleicht nicht wissen und einfach so von alleine diese Informationen anbieten und Bewerbungen teilen mit NachwuchsübersetzerInnen und solche Sachen,
genau. Aber geht das nicht allen so? Du bist ja sehr jung und du hast viel gemacht und hast ja auch schon ein bisschen Hilfe bekommen. Mhm. Geht das nicht allen jungen ÜbersetzerInnen so?
Oder? Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. In erster Linie geht es allen so. An der Stelle würde ich gerne einen Essay empfehlen von Sharon Dodua Otu, der heißt, glaube ich, über einen Übersetzungsstreit, von der Grenze über einen Übersetzungsstreit, wo sie so drei Gründe aufzählt, warum es ÜbersetzerInnen of Color irgendwie besonders trifft, Fragezeichen. Einerseits das Finanzielle, da hast du ja schon gesagt, irgendwie leben wir alle so ein bisschen prekär. Also unsere Honorare sind lange nicht so gut, wie sie sein sollten und so weiter. Aber es trifft natürlich ÜbersetzerInnen of Color öfter, dass man überhaupt kein Auffangnetz oder sowas hat. Und dass man vielmehr tatsächlich einfach Arbeit reinstecken muss, sich erstmal an diese ganzen Kreise anzupassen und so. Auch das ist ja in irgendeiner Hinsicht mühsam und kostet Arbeitskraft sozusagen. Und so Sachen wie auf Veranstaltungen zu fahren oder sowas, all das kostet ja Geld. Dann den zweiten Punkt, den sie nennt, sind Netzwerke. Und da merkt man schon eher, dass es ÜbersetzerInnen of Color besonders trifft, weil, wie ich schon erzählt habe, so bestimmte Netzwerke, in die sind weiße ÜbersetzerInnen oft viel mehr angebunden. Also es gab mal ein Handbuch literarisches Übersetzen. Es gibt jetzt eine zweite Auflage davon, aber in der ersten Auflage gibt es so ein Kapitel, wo verschiedene ÜbersetzerInnen ihren Weg ins Übersetzen so darlegen. Und das sind, glaube ich, 11 ÜbersetzerInnen. Und 7 davon erzählen, dass sie durch persönliche Connections irgendwie reingekommen sind, weil ihr WG-Mitbewohner am Ende Lektor bei Fischer wurde oder weil ihr Vater schon übersetzt hat oder sowas. Und da fängt es ja schon an und das hat einfach mit meiner Lebensrealität nichts zu tun. Also ich hatte in meinem Studium räumlich gesehen, saß ich oft neben Leuten, die vielleicht irgendwann Lektor bei Fischer geworden sind oder so, aber mit denen habe ich in meinem Studium nichts unternommen, so, weil die einfach nichts mit meiner Lebensrealität, mit meiner finanziellen Lage, mit dem, was mich interessiert hat, mit meiner Musik, die ich höre und so weiter und so fort zu tun hatten. Und ja, also davon kann ich ganz, ganz viel erzählen, was für eine Zielgruppe auf so Literaturveranstaltungen angesprochen wird, dass vieles auch zum Beispiel mit Alkohol zu tun hatten, Leute kein Alkohol trinken und da direkt und vieles abends passiert bei irgendeinem Umtrunk irgendwo. Und ja, also in diese Netzwerke reinzukommen, ist irgendwie extrem schwer, wenn man einfach diesen Habitus und diesen sozialen Code irgendwie nicht hat.
Ja, das liegt ja auch schon ganz allein daran, es gibt kaum Lektorinnen, die BIPOC sind, es gibt kaum
Verlegerinnen. Genau, das zieht sich durch alle Strukturen durch, genau.
Und dann fehlen einem sozusagen die Zugänge.
Der wichtigste Punkt eigentlich ist, dass dieses Wissen, was wir mitbringen, also ÜbersetzerInnen of Color, aber was auch andere Communities mitbringen, zum Beispiel die queere Community oder so, dieses Wissen wird nicht als Expertise anerkannt, weil es nicht institutionalisiert ist. Also bestimmtes Wissen, wie zum Beispiel die schwarze Community sich in Deutschland im 20. Jahrhundert selbst bezeichnet hat oder so, das ist eine Expertise, die man haben muss. Also normalerweise sind solche Sachen irgendwo dokumentiert, archiviert, Dinge kann man studieren und so. In Deutschland gibt es keine Black Studies, solche Sachen kann man nicht studieren. Sowas weiß man, weil man in diesen Communities unterwegs ist, weil man einen Onkel hat, den man einfach fragen kann oder sowas. Und dieses Wissen lässt sich nicht so anrecherchieren. Und dass es dafür kein Bewusstsein gibt, dass es überhaupt eine Expertise über sowas geben kann, führt dazu, dass weiße LektorInnen immer wieder ihre weißen ÜbersetzerInnen beauftragen und denken, ja, das können die sicher einfach, da rufen sie ja bestimmt einfach irgendwo an, so wie wir halt, also ich übersetze gerade einen Roman, wo es so viel um Rudern geht und dann kann ich ja einfach beim Deutschen Ruderverband anrufen und fragen, ja, was sagt der Steuermann, wenn der irgendwie sein Team anleitet oder so. Also dieses Wissen ist halt institutionalisiert und archiviert.
Was daran interessant ist, dazu hat Toni Morrison was geschrieben, fand ich auch ganz spannend. Die hat nämlich geschrieben, wir haben keine Lust mehr, weil das betrifft dich ja auch, ne? Also sozusagen, es gibt dieses Wissen, was man reinbringt aus seiner Community, aus einer Rapmusik, aus anderen Musiken, aus allem Möglichen. Wir wissen ja, dass eine Kultur sich aus vielen, vielen Dingen zusammensetzt. Das heißt, Dela bringt dieses Wissen mit rein, wird auch oft dazu gefragt, von, ne, du wirst oft angerufen, du wirst oft gefragt, wie kann man das machen? Aber Toni Morrison sagt, sie hat keine Lust mehr, ständig zu erklären, weil das Zeit frisst für die eigentlichen Dinge, die sie tun muss, ne?
Ja, also an sich finde ich, wie gesagt, Übersetzerwerkstätte oder so total cool. Das ist ja auch der Grund, wieso ich angefangen habe zu übersetzen. Also, dass man sich so miteinander austauscht darüber, was ist gerade irgendwie schwierig in meinem Roman oder sowas, was gibt's da für knifflige Stellen. Aber es wird natürlich mühsam, wenn man merkt, Kolleginnen, Übersetzerkolleginnen fragen einen irgendwie ständig dieselben Sachen und wollen eigentlich einfach nur hören von einem, ja, das ist eh kompliziert. Also die oft wollen sie einfach nur so die Absolution, dass es okay ist, was sie irgendwie machen und so, und haben irgendwie keinen Bock, sich da wirklich mit den Communities irgendwie auseinanderzusetzen oder wie gesagt, können es halt nicht, weil diese Communities nicht so zugänglich sind, weil man diese Communities nicht studieren kann oder sowas. Und das ist mühsam. Wie Toni Morrison sagt, das ist Ablenkung irgendwie von der eigenen Arbeit. Und so endet es dann halt immer, dass wir ständig beschäftigt sind, irgendwie erstmal zu erklären, was Rassismus und so, was weiß ich, so banale Sachen. Ja, dass uns dabei nicht geholfen ist. Also mir wäre mehr geholfen, wenn ÜbersetzerInnen, Kolleginnen mir einen Auftrag geben, als wenn sie mich ständig fragen, ob man irgendwie braun sagen darf oder so.
Aha, oder irgendwas ja. Über Haare und Haarstrukturen.
Ja.
Ja, das ist wahrscheinlich dieses, es gibt, ich mag gerne einen Professor Aladin El Mafalani, das ist ein Soziologe und der erzählt ein bisschen über diese verschiedenen Strukturen des Rassismus und der hat so ein Bild gemacht, fand ich irgendwie ganz schön, dass es in der ersten Phase darum geht, dass die Leute überhaupt erstmal an den Tisch kommen wollen. In der zweiten Phase geht es darum, dass man auch mal ein Stück von Kuchen haben möchte. Und in der dritten Phase geht es darum, dass man gerne auch am Rezept was mitgestalten würde von diesem Kuchen. Und ich finde das einfach, aber ich finde es total schön. Und ich finde, das ist so ein bisschen der Punkt jetzt, ne? Also es geht jetzt wirklich nicht mehr darum, dass man ein Stück Kuchen abkriegt oder dass man womöglich nur einen Platz am Tisch kriegt, sondern es geht einfach darum, dass man das Rezept mitbestimmt. Also dass es nicht mehr darum geht, dass du gefragt wirst zu irgendwelchen einzelnen Begrifflichkeiten und man sagt, ja, sie weiß das schon, sondern nein, dass du erstmal den Auftrag kriegst und dann auch in den entscheidenden Positionen bist, ne?
Ja, und dass wir den Tisch abbauen und so, also das kann man natürlich noch viel weiter spinnen. Also ja. Man kann ja auch generell mal alles in Frage stellen, ob wir überhaupt Kuchen essen müssen und so. Also ja, das wäre dann der nächste Schritt und das beobachte ich auch. Also dass es irgendwie inzwischen viel darum geht, wollen wir überhaupt in diesen festgefahrenen Strukturen noch weiter Literatur machen und was bringt es uns und müht uns das nur ab und sollten wir nicht stattdessen neue Sachen schaffen und so. Ja.
Ja, genau. Und dann erklär mal, du hast ein Schreibkollektiv, ne? Also du hast ein Schreibkollektiv in Freiburg gegründet, das heißt kein weißes Blatt. Erzähl mal, warum habt ihr das gegründet? Warum ist es wichtig?
Ja, genau. Also das Erste ist, ich habe es nicht alleine gegründet, weil alleine gründet man sowas nicht. Man gründet sowas, weil man irgendwie Verbündete hat, die irgendwie bemerken, in den existierenden Räumen passen wir irgendwie nicht rein und so. Ja, also wir haben es alle bestimmt aus verschiedenen Gründen gegründet. Mein Grund ist, dass ich das Gefühl hatte, in so weißen Räumen muss man sich irgendwie erstmal erklären oder so. Und das ist mühsam. Also viele, die in dem Kollektiv dabei sind, erzählen auch irgendwie, ja, ich war in einer anderen Schreibgruppe und die fanden das irgendwie alle total traurig, was ich schreibe und so. Dabei finde ich das gar nicht so traurig. Also man ist ja auch ständig mit der weißen Lesart so konfrontiert, wenn man in so mehrheitlich weißen Literaturgruppen irgendwie sich aufhält und muss sich dann irgendwie erklären und sowas. Und deswegen haben wir das gegründet, unter anderem, weil wir das Gefühl haben, wir haben keinen Bock, uns irgendwie ständig zu erklären und unsere Lebensrealität zu erklären. Aber natürlich auch, damit in 20 Jahren keiner sagt, wieso hat es keiner gemacht, damit junge Leute in Freiburg sehen, sowas gibt's irgendwie. Also junge BIPOC in Freiburg sehen, sowas gibt's irgendwie und ich kann auch schreiben und ich darf auch schreiben und sowas. Also ja, ich war auch viel in Schulen unterwegs und habe da die Flyer verteilt und so. Also mir ist es wichtig, dass es irgendwie so generell eine Präsenz von schreibenden BIPOC gibt, so wie es das für Weiße ja auch gibt. Genau.
Ja, schön. Das ist dann sozusagen so ein sogenannter Safe Space, wo man sich einfach ohne zu erklären, ohne seine Zeit, wie wir es gerade gesagt haben, mit diesen Erklärungen zu vertun, kreativ ausleben kann.
Ja.
Und ich glaube, du hast es auch vor fürs Übersetzen, oder? Ein Netzwerk zu gründen.
Ja, also es gibt ja irgendwie anscheinend schon ein loses Netzwerk schwarzer ÜbersetzerInnen, aber ich merke auf jeden Fall, wir sind viel zu wenig vernetzt miteinander, wir sind viel zu beschäftigt, irgendwie weißen Leuten irgendwas zu erklären oder irgendwie, ja, uns zu erklären und so weiter. Und ich fände es sinnvoll, wenn wir uns auch mal vernetzen würden, wir ÜbersetzerInnen of Color generell. Und es ist natürlich schwer, es braucht Räume, es braucht Geld für all diese Sachen. Aber genau, da bin ich auf jeden Fall gerade dran.
Und worum soll es da gehen? Das ist erstmal eine Vernetzung, um sich gegenseitig zu empowern und bezüglich aufs Übersetzen. Also soll es irgendwie Übersetzungswerkstatt gehen oder ist es erst ein erster Schritt, wo man erstmal sagt, hey, wenn du jetzt ankommst in dem Literaturbetrieb, du hattest dieses Gefühl, ich weiß nicht, wohin ich mich wenden soll.
Genau, also ich will einfach alles. Also es braucht eine Textwerkstatt für BIPOC, es braucht ein Vernetzungstreffen für BIPOC, es braucht aber auch irgendein Dossier, wo wir unsere Erfahrungen in Essays irgendwie aufschreiben können. Es braucht einfach alles. Es braucht irgendeinen Raum, wo wir uns die Aufträge zuschieben können. Es braucht Räume, wo wir Wissen teilen können. Also alles, was es irgendwie gibt, warum nicht auch irgendwie spezifisch für BIPOC in einem Raum, wo wir uns nicht erklären müssen, wo wir das Gefühl haben, wir verstehen einander. Und wir müssen unsere Lebensrealitäten ja nicht uns irgendwie offenlegen und uns erstmal verletzlich machen und so.
Genau, weil ihr ja dann auch mit mehreren ganz anders auftreten könnt. Ja. Weil dieses Problem in der Übersetzungswelt oder in der Literaturwelt ist natürlich ein großes, ist davon, sind Praktika in Literaturhäusern, das hatten wir in dem anderen Podcast, wir haben auch noch einen Podcast über Klasse, wo einfach deutlich wird, unbezahlte Praktika sind ganz gang und gäbe in Theater, im Literaturbetrieb, in Literaturhäusern. Da werden Leute angefragt mit Sprachkompetenzen. Jeder bringt irgendwie noch eine zweite Kultur mit rein. Das finden alle ganz, ganz toll. Nur bezahlen wollen sie das nicht. Und das heißt, am Ende können die Leute das einfach nicht machen. Das wäre jetzt mal mein Appell als allererstes, dass diese Dinge ausgeschrieben werden und bezahlt werden, damit wir alle Menschen eben mitnehmen können, das nicht so untereinander verschieben. Was mir noch aufgefallen ist, wir reden ja auch über das Übersetzen so ein bisschen. Du hast schon ziemlich viel übersetzt, wie du auch viel gemacht hast, wie gesagt. Du hast historische Liebesromane übersetzt, einen Thriller übersetzt, einen queeren Roman übersetzt. Das waren alles weiße Autorinnen. Wie bist du überhaupt da dran gekommen, an diese ersten Aufträge?
Ja, also meinen ersten Auftrag habe ich gekriegt, weil ich 100 Verlage, und das ist keine Untertreibung, angeschrieben habe, bis einer mal geantwortet hat, okay, mach eine Übersetzungsprobe. Und dann hat es nochmal ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich den Roman übersetzen durfte. Also es hat sehr viele nicht Absagen, sondern einfach keine Antworten gegeben auf die anderen 99 Mails. Mhm. Und ja, so habe ich meinen ersten Roman gekriegt. Und das eröffnet einem dann natürlich Türen, weil man dann so eine gewisse Glaubwürdigkeit irgendwie hat, dass man das wirklich machen will, weil das wird, also ist jedenfalls meine Erfahrung, das wird ja dem Nachwuchs auch oft ein bisschen unterstellt, dass wir das vielleicht gar nicht unbedingt wirklich machen wollen, dass wir eigentlich lieber irgendwas mit Büchern machen wollen und eigentlich gar nicht übersetzen wollen. Wir werden ja auch oft gewarnt von älteren Kolleginnen, dass man damit ja kein Geld verdient und so. Und ich glaube, auch wenn dieser erste Roman sozusagen nicht gut bezahlt war und irgendwie auch, naja, halt ein Schnulzenroman,
naja, hatte, ich fand den ganz cool.
Gibt es einem so ein bisschen eine Glaubwürdigkeit, dass man das wirklich machen will. Und das hat mir dann geholfen, zum Beispiel beim Hieronymus-Programm irgendwie reinzukommen. Das hilft einem einfach, wenn man irgendwie, es geht vielleicht nicht unbedingt um Publikation, sondern mir geht es irgendwie um diese Glaubwürdigkeit, dass irgendwie Leute mir abkaufen, dass ich das wirklich machen will mit dem Übersetzen. Und dabei hat es mir auf jeden Fall sehr geholfen. Und natürlich hat es mir, auch wenn es wenig Geld war, hat es mir ein bisschen Geld gegeben, dass ich einfach weiter an diesem Traum so dran hängen bleiben kann.
Ja. Genau. Na, Glaubwürdigkeit gibt dir das schon, wenn du 100 Bewerbungen an 100 Verlage schickst. Also, denke schon. Ja, und dann ist mir aufgefallen, also diese Bücher, ja, waren eben aus der Not heraus geboren. Du hast dich beworben. Da ist mir erstens aufgefallen, wir kennen ja viele Übersetzerinnen, weil man verdient auch Geld mit Krimis, man verdient Geld mit Liebesromanen, man verdient nicht unbedingt Geld mit der allerhöchsten Lyrik. Aber meistens werden diese Romane nicht unter Klarnamen veröffentlicht. Man schreibt seinen Namen da nicht drunter, sondern lieber Lieschen Müller, damit sozusagen mein Yvonne Griesel reinbleibt. Aber das hast du nicht gemacht.
Nee, habe ich nicht gemacht. Also erstens natürlich aus einem pragmatischen Grund. Ich will eine möglichst lange Liste von Publikationen für Stipendienbewerbungen, für meine Website und überhaupt. Zweitens natürlich aus dem Idealismus, weil ich mir denke, das ist doch die Wahrheit. Also warum sollte ich verschleiern, wie ich in diesen Beruf irgendwie reingekommen bin? Ja, und drittens, ja, weil ich so aufdecken will, dass wir natürlich dadurch unser Geld verdienen und so. Und mir wurde auch zigmal abgeraten davon, das unter Klarnamen zu machen. Aber bis jetzt, da habe ich keine Nachteile dadurch erfahren. Und ich glaube, genau, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich selber von mir auch weiß, dass ich auch andere Talente habe und andere Expertisen und sowas. Und darauf vertraue, dass entweder ich das Leuten klar mache oder Leute das irgendwie merken und mir dann auch irgendwann andere Aufträge geben. Und so ist es auch passiert.
Genau, weil wenn man dann weiter auf deine Liste guckt, dann kommt man auf die Lyrik, dann kommt man auf die Gedichte. Und die Gedichte sind eigentlich meistens fast alle vom BIPOC geschrieben.
Nee, nicht alle, aber ja. Aber von Leuten, die marginalisiert sind und irgendeine andere Lebenserfahrung als die so typisch abgebildete im Literaturbetrieb, ja.
Genau, und das sind tolle Gedichte, spannende Gedichte, die in Literaturzeitschriften erschienen sind. Erzähl, wie bist du dahin gekommen dann? Es wirkt, also ich habe halt die nebeneinander gelesen und dachte, okay, das ist vielfältig, das war jetzt eine ganz andere Richtung. Wie kamen die zu dir, diese Gedichte?
Also ich lese privat einfach sehr gerne Gedichte. Und wieder ein pragmatischer Grund, also Literaturzeitschriften sind natürlich einfacher zu erreichen. Bei denen schafft man es vielleicht eher mal, eine Publikation zu haben oder so. Und Gedichte sind eine kurze Literaturform. Das heißt, man plagt sich nicht monatelang damit ab, irgendwelche unübersetzten Romane zu finden, die man irgendwelchen Verlagen vorschlagen kann oder so, sondern ich lese einfach generell gerne Gedichte. Und ja, das war irgendwie gut, das so als erste Publikation zu haben. Das macht mir halt auf jeden Fall total Spaß. Aber tja, ich habe dadurch auf jeden Fall keinen Cent verdient durch die Gedichte. Also Kohle bringt's nicht.
Du hast sie selbst gefunden, du hast sie selbst übersetzt, du hast sie selbst an den Verlag gebracht und hast nichts damit verdient und hat dir aber Spaß gemacht. Es ist auch lustig, dass du sagst, ja, die sind kurz, die habe ich gut für meine Publikationsliste. Ja. Ich sehe schon alle Lyrik übersetzt.
Ja.
Was? Aber wir decken ja hier auf. Ich wollte jetzt gucken, weil an diesen Gedichten, die finde ich nämlich, übrigens übersetzt du alles aus dem Englischen und noch nicht aus dem Arabischen. Da kann man nämlich jetzt das sehen, was wir vorhin besprochen haben. Darüber hatten wir im Vorfeld gesprochen. Ne? Dieses Wissen, was man mitbringt über eine Sprache, wenn man aus einem anderen gesellschaftlichen und kulturellen Kontext kommt. Da hatten wir so ein schönes Beispiel. Machst du es Englisch? Ich mach's Deutsch.
Ah,
oder?
Okay.
Ja, Mama. Genau.
I'll swing from the fucking chandeliers in the big posh gaffs in Dorky. I'll swing from the top of the spire. Naked prison ink tattooed fight in gear scared.
Ich schaukle auf den beschissenen Kronleuchtern in den schicken, fetten Buden von Dalkley. Ich schaukle auf der Kirchturmsglocke, nackt, Knast tätowiert und voll auf Sendung.
Ja, genau. Also die Stelle habe ich angestrichen wegen dem voll auf Sendung.
Ja.
Also das ist so ein Begriff, den hätte man sich jetzt nicht anrecherchieren können. Diesen Begriff kennt man, weil man mit bestimmten Leuten Zeit verbracht hat, die wissen, wie es ist, voll auf Sendung zu sein. Also Gear ist das irische Wort oder ein irisches Slangwort für Heroin. Und das ist so ein Beispiel für etwas, was ja auch total daneben wäre, zu jemandem zu gehen, der Heroin konsumiert und das irgendwie zu erfragen oder so. Sowas weiß man nur, weil man sich in bestimmten Kreisen irgendwie aufhält.
Genau. Ja. Ja, und da kann man dann Klangmelodien hören. Ich glaube sogar, dass der Ton ist es. Also das hat man jetzt auch in dem Gedicht gehört, finde ich. Es ist ja nicht nur der Terminus, sondern es ist einfach der Ton. Das ist ja auch, wenn man Rapmusik hört, das ist der Klang, das ist die Melodie. Das ist das, was man, glaube ich, sehr schlecht recherchieren kann und was du dir als großes Plus mit auf den Weg nehmen kannst.
Ja, Sonja Fink hatte das ja auch in ihrem Überübersetzen-Podcast gesagt, dass man Dinge im Ohr hat. Also, ja.
Ja, da kann man lang drüber diskutieren, weil da wird auch viel gegen diskutiert natürlich. Viele sagen uns, das ist nicht so, ist auch egal, ist ja auch nur unsere Meinung, dass wir glauben, dass das etwas ist, was man mitbringt. Ja, Mensch, so viele tolle Ideen. Jetzt erzähl mir doch nochmal, was ich dich noch fragen wollte, eigentlich über deine Ideen, wie wir jetzt gemeinsam weitergehen können. Das ist ja dein Ansatz, ne? Du hast, also wir haben die Problemstellen aufgelistet, es gibt problematische Dinge, aber wie gehen wir jetzt produktiv dran? Was kann man ändern?
Ja, das ist für mich auf jeden Fall die wichtigste Frage.
Ja.
Und es gibt ganz, ganz viele Ideen. Also erstmal, wie gesagt, Wissen muss so transparent gemacht werden, zugänglich gemacht werden. Und auch in den Kanälen teilen, wo BIPOC sich irgendwie aufhalten. Also auf Social Media oder sonst wo das irgendwie teilen. Also sich damit auseinandersetzen, wo bewegen sich überhaupt BIPOC oder die Leute, die wir ansprechen wollen oder so. Mhm. Und es dort irgendwie zugänglich machen, dieses Wissen. Und dann auch so grundsätzlich was an diesen Stipendien vielleicht ändern. Oder nicht vielleicht ändern, aber einfach mehr verschiedene Stipendien. Also die gängigen Übersetzungsstipendien, also so Aufenthaltsstipendien oder so Werkstattstipendien sind alle relativ gleich aufgebaut. Es ist immer eine Woche und so, wo man dann Textarbeit macht, aber man könnte ja auch mal Formate anbieten, die nur am Wochenende sind für Leute, die Vollzeit arbeiten oder Formate, wo es Kinderbetreuung gibt für Leute, die alleinerziehend irgendwie sind oder solche Sachen. Also mehr sich überlegen, was sind die Lebensrealitäten von den Leuten und das irgendwie abholen. Also das ist so das Appell an die Institutionen und dann an die Literaturhäuser und sowas gibt es auf jeden Fall das Appell, geht proaktiv zu den Leuten hin. Also ich bin in Freiburg in so einer BIPOC-Signal-Gruppe. Und wie oft schreiben da Leute rein, hey, ich hätte Bock, auf diese Literaturveranstaltung zu gehen, weil da ist irgendwie Shada Kurt oder Olivia Wenzel oder irgendwelche coolen BIPOC-Autorinnen, wo wir voll gerne hingehen wollen. Und dann ist es aber ausverkauft, weil das Abo-Publikum vom Literaturhaus irgendwie schon alles besetzt hat. Und da finde ich, muss man manchmal einfach mal einen Schritt weiterdenken und die Literaturhaus-KuratorInnen und Leiterinnen könnten doch mal sich überlegen, was gibt's für BIPOC-Gruppierungen in der Stadt? Und auf die zugehen und sagen so, hey, wir haben euch irgendwie 7 Plätze reserviert. Es passiert nicht von alleine, dass wenn wir Shada Kurt einladen, dass dann irgendwie 20 BIPOC mehr im Publikum sind, sondern man muss von alleine auf die Gruppen zugehen und auch nicht auf die Leute zugehen und sagen, hey, habt ihr mal eine Idee, wie wir euch irgendwie einbinden können, sondern hey, ich hab eine Idee, habt ihr Bock da drauf? Also mit einem Angebot zu Leuten gehen, schon diese Vorüberlegung zu machen. Genau, also das an die Literaturhäuser. Was ältere Kolleginnen machen können, habe ich ja schon gesagt. Also auch ihr Wissen teilen und so Wissen wo der Nachwuchs nicht so von alleine drauf kommt, irgendwie teilen. Genau, und zum Thema schwarze Expertise oder Expertise von marginalisierten Communities kann man auf jeden Fall sagen, mehr Lektorinnen of Color. Also der Appell an die Verlage, mehr Lektorinnen of Color, mehr Leute, die das Programm machen of Color und Leute, die die Cover machen, mehr Leute of Color in all diesen Positionen, besser bezahlen, damit Leute, die prekär leben, auch davon irgendwie leben können und so weiter. Und anerkennen, dass es dieses Wissen gibt, von dem wir gerade gesprochen haben. Und recherchieren, wer dieses Wissen haben könnte. Und auf diese Leute proaktiv zugehen.
Ja, weil das ist schon sehr auffällig, wenn man das Kuratorium in andere Hände gibt. Also das ist wahrscheinlich was, auch was wir selbstkritisch da mal sagen müssen. Also als allererstes muss man seine Privilegien reflektieren und muss es dann auch kapieren, dass wir welche haben. Also natürlich sage ich von mir, ich bin jetzt auch nicht so privilegiert und ich habe dies und das und jenes, aber wenn ich es jetzt mal richtig klar ins Auge fasse, ich bin in jeder Hinsicht privilegiert in dieser Welt und das muss ich erstmal anerkennen. Und wenn man dann das Kuratorium abgibt, dann passieren Dinge. Wenn wir eine Kuratorin hätten of Color, vielleicht würden wir nicht mehr jedem ein Glas Sekt in die Hand drücken und nicht daran denken, dass Leute, die dem Islam angehören, dass die das nicht direkt trinken können, sondern dass man einfach einen anderen Blick darauf blinkt. Und ich glaube auch, das kann man nur ändern, indem man an die Entscheidungs-, also ans Rezept die Leute bringt, weil sonst haben wir immer nur dieses Rumgefrage. Ich wollte dich doch eine Sache fragen. Nein, ich frage dich nicht. Doch, was willst du nicht mehr hören?
Ja, ich will nicht mehr hören, wo meine Eltern herkommen, ob ich das mal erklären kann oder so, sondern ich würde gerne gefragt werden, was man strukturell ändern kann. Ich würde eigentlich weniger beweisen müssen, dass es Rassismus überhaupt gibt und was ich für persönliche Rassismuserfahrungen gemacht habe im Literaturbetrieb, damit mir das irgendwie geglaubt wird, sondern ich würde gerne hören, dass Leute sagen, hey, ich habe da eine Idee, wie man was an der Struktur ändern kann oder so.
Ja, sehr schön. Und dann noch eins. Welches Buch sollten wir denn alle mal lesen?
Das war eine sehr schwierige Frage, die hast du mir vorher schon geschickt, ja. Und ich habe trotzdem keine Antwort drauf. Ja, es gibt so viele Bücher, die alle mal lesen sollten. Es gibt ein Buch, das ist auf Englisch, das heißt Violent Phenomena, 21 Essays on Translation. Das finde ich extrem wichtig. Sowas gibt es in Deutschland nicht. Das ist so ein Sammelband, wo Leute ihre persönlichen Erfahrungen teilen über den Übersetzungsbetrieb in verschiedenen Ländern, also vor allem den englischsprachigen Übersetzungsbetrieb, wo Personen of Color ihre Erfahrungen teilen und wo aber auch ganz viel so wissenschaftliche Essays dabei sind. Also es ist so eine sehr gute Mischung und sowas braucht es in Deutschland auch und das sollten alle mal lesen, auch wenn es ein bisschen sehr wissenschaftlich und sowas vielleicht ist, aber es gibt ein paar gute nicht wissenschaftliche Essays da drin auch.
Na, wir sind ja ein Wissenschaftspodcast, die mögen das alle, die können das alle lesen. Ja, danke schön. Ja gut, viel Spaß dabei beim Lesen. Danke dir, Dela. Ich glaube, wir haben jetzt schon ein bisschen Eindruck, was man vielleicht mal machen könnte, um diese Welt ein bisschen schöner und bunter zu machen.
Ja, danke dir.
Okay, na dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Wij willen vertalen. Wij willen tolken. Hun spreekt niet meer.
И, por supuesto, hablar de la traducción. Переводчица, переводчик, переводчик. Переводчик. Ты переводчица?